Wir wollen damit beginnen, dass wir lesen Matthäus Kapitel 9 ab Vers 35. Wenn ihr euch erinnern könnt an diese Overhead-Folie, wo dieser Satz des Matthäus-Evangeliums dargestellt wird. Wir haben bis heute Kapitel 8, 1 bis 17 geredet über das Evangelium der Vollmacht des Königs. Dann haben wir gesehen die Konsequenzen für unser Leben. Wir folgen ihm nach. Wir beginnen eine Reise, die nicht fertig ist, bis der Herr uns heimholt oder bis wir von dieser Erde durch den Tod scheiden. Und dann sahen wir die Vollmacht des Herrn in der Vergebung von Sünden auf dieser Erde. Er hat die Macht, Sünden zu vergeben jetzt. Wieso? Denn er ist der Richter. Es ist nicht so, dass man warten musste auf ein Urteil beim Jungsgericht, wie der Großteil der religiösen Menschen, fast alle religiösen Menschen, egal welche Religion sie angehören, glauben. Christentum ist ganz anders. In Christentum warten wir nicht, bis wir irgendwann Gott gleich sind durch Wiedergeburtsprozesse oder durch Riten und Sakramente und so weiter und die Reinigung eines Fegefeuers. In Christentum, Gott kommt in unsere Welt hinein, in seiner großen Barmherzigkeit, wie wir gesehen haben. Der Arzt besucht die Kranken und vergibt ihnen schon hier auf Erden. Wir haben leider keine Zeit, den vierten großen Abschnitt heute zu betrachten, wo die Kritiker Jesu aufstehen und wir sehen die Kritik seiner Vollmacht durch die Jünger des Johannes, durch die Pharisäer und so weiter. Aber wir wollen abschließen diese Betrachtung in Kapitel 9, wie gesagt, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese, der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon der Kananäer, und Judas der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf den Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in euer Gürtel, keine Tasche auf dem Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab, denn der Arbeiter ist seine Nahrung wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist, und dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Und wenn jemand nicht euch aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als jene Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch in Gericht an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist des Vaters, der in euch redet. Es wird aber Brüder den Brüder zum Tode überliefern und Vater das Kind, und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in jener Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebub genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, der nicht aufgedeckt, nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft, und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne euren Vater? Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den, der mich gesandt hat, auf. Wer einen Propheten aufnimmt, in eines Propheten Namen wird eines Propheten Lohn empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, in eines Gerechten Namen wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen von nur einen Becher kalten Wasser zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Hier eine lange Rede unseres Herrn am Ende einer dieser Abschnitte mit vielen Begebenheiten, Heilungen, Zusammenstöße mit religiösen Führern und so weiter. Wenn wir das Wort Vollmacht aber lesen, er gab Menschen Vollmacht, dann spitzen wir die Ohren, nicht wahr? Ich meine, dass Jesus Vollmacht hat, das ist okay, aber er gibt Menschen Vollmacht, dann spitzen wir die Ohren. Wir werden kritisch und skeptisch. Wieso? Weil wir eine Geschichte hinter uns haben. Weil wir Erlebnisse gemacht haben über Jahrhunderte, jetzt Jahrtausende, mit Menschen, die behaupten, Vollmacht über uns zu haben. Ich finde es interessant, dass die Leute, besonders im Salzburger Land, sehr empfindlich sind, was das Thema Sekten anlangt und die Autoritätsansprüche der Sektenführer. Sie haben ein großes Recht dazu, wenn ich denke an ihre eigene Geschichte und welche Männer über sie geschaltet und gewaltet haben und nach ihren Lüsten gelebt haben einerseits und mit sehr strenger Zügel über dieses Volk regiert haben. Aber irgendwie ist es interessant. Die Menschen heute erinnern mich auch an die Korinther. In 2. Korinther Kapitel 12, wo Paulus sagt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt, das gefällt euch gut. Wenn jemand euch schmäht und zum Tor und zum Knecht macht, das gefällt euch. Wie ein Volk immer noch verliebt sein könnte in Katholizismus nach all dem, was man hier erlebt hat, das ist fast unbegreiflich. Es ist fast, als ob man es wirklich mag. Obwohl jetzt natürlich in den letzten Jahren diese Organisation hat an Macht verloren und benutzt diese Methoden nicht mehr. Wir wollen das auch nicht behaupten. Wir wollen nur sagen, dass das Thema der Vollmacht eine aktuelle ist. Und nicht nur bei den großen Organisationen. Hier in der Brüderstunde. Ich möchte nur als ein demütiger Bruder in dieser liebevollen kleinen Versammlung betrachtet werden. So wie im Groß, so im Kleinen. Es kann sein, dass selbst in einer kleinen Gruppe Leute sich etablieren, die eigentlich über ihre Kompetenzen hinaus arbeiten wollen. Manche, etwa mit der Haltung von Caesar, Julius Caesar, der sagte einmal, ich wäre lieber Erster in dem kleinsten Dorf in Gaul als der Zweite in Rom. Naja, der war zumindest ehrlich. Egal wie klein die Pfütze ist, der große Frosch mag quaken. Und es ist so, dass religiöse Vollmacht, die Vollmacht, delegiert an Menschen, so häufig ausgenutzt wurde, um Menschen selbst zu bereichern, um Macht aufzubauen und so weiter. Es ist nichts Neues. Die Schäfer haben es immer verstanden, ihre Schafe zu scheren. Aber das ist nicht, was wir lesen hier in diesen Texten. Jesus sieht die Menschen an als verlorene Schafe. Er redet von den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Er sah die Volksmengen, ihm drang es ins Herz, diese Not, dass Menschen einfach irgend Ideen nachlaufen und ohne Orientierung bleiben in dieser Welt. Es ist wichtig zu betonen, dass die Idee von delegierter Verantwortung und Vollmacht geboren wurde in dem Herzen des Hirtenkönigs selbst. Er macht hier aber deutliche Aussagen über Vollmacht und über den rechten Gebrauch der Vollmacht, die er seinen Mitarbeiter, seine Arbeiter verlieh. Hier ist die Ernennung der Apostel. Und wir werden beachten, dass die Vollmacht, die er ihnen gibt, ist nicht so sehr die Vollmacht, große Entscheidungen zu treffen für die ganze Christenheit. Die Rede ist gar nicht davon hier. Die Rede in diesem Kapitel, das längste Kapitel über delegierte Vollmacht in der ganzen Bibel, es gibt gar keine Rede über die Verwaltung von Kirchen in verschiedenen Ländern und wie das Ganze zusammenpasst. Denn solche Strukturen sind in der Bibel gar nicht vorgesehen. Wenn die Rede von geistiger Vollmacht ist, von delegierter Vollmacht des Erzhirten in diesen Versen, ist die Rede von der notwendigen Vollmacht, Menschen aufmerksam darauf zu machen, dass sie zum Glauben kommen sollen an Jesus. Der rechte Gebrauch der Vollmacht bringt Menschen zurück zum Hirten und Bischof ihrer Seelen. Ich habe es nicht geplant, aber ich denke an ein paar Verse hier in diesem Zusammenhang. 1. Petrus Kapitel 2, geschrieben von diesem Ersten der Apostel. Vers 24, der Herr Jesus hat unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Geheilt von was? Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe. Aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Und wer ist das? Das ist Jesus. Und das sündhaftige Leben, das Leben, für das Jesus sein Leben am Kreuz niederlegen musste, ist bezeichnet hier als Schafe, die irren herum. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir irgendwie diese Beziehung zu unserer Vergangenheit bekommen. Manche von uns waren sehr aggressive Macher in unserem Leben. Und wir sind gar nicht so, ja, wir sind immer noch ein bisschen stolz darauf vielleicht. Manche von uns haben große Hochleistungen gebracht auf dem Gebiet Sünde und so weiter. Und man hört, wie man redet über die Vergangenheit, ist fast, als ob man ein bisschen immer noch Leistungsdenken da hat. Man ist ein bisschen stolz, all das, was man erlebt hat. Aber wie bezeichnet das der Apostel Petrus? Wie bezeichnet das Gott? Ihr seid herumgeirrt. Wir sind herumgeirrt, wie verlorene Schafe. Und das Evangelium und die Auswirkung von delegierter Vollmacht ist nämlich diese, dass Menschen haben uns geholfen, zurückzufinden zu dem Hirten und Bischof unsere Seelen. Und das ist genau, was man hier liest in Matthäus Kapitel 10. Immer wieder wird diese Vollmacht, findet sie seinen Ausdruck darin, wie man anderen Menschen hilft, das Evangelium zu verstehen und zurückzukommen zum Herrn. Zu der Aussendungsrede selbst. Manche Theologen schreiben, dass Matthäus hier alles angebotzt hat. Dass das ein unbeholfenes Wirrwarr-Rede ist, wo Matthäus sich dauernd widerspricht. Und hier ist der Beweis davon, dass das eigentlich nicht Matthäus' Evangelium ist, sondern das Werk eines späteren Schreibers, der einfach... Vater, vergib ihm, er wusste nicht, was er tat. Er hat einfach, weil er die Sache nicht besser gekannt hat, alles bunt zusammengemischt und gewürfelt. Was sollen wir dazu sagen? Sollen wir uns den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, es ist das Wort Gottes, egal was du sagst? Sie sagen zum Beispiel in Vers 5, es sagt, geht nicht zu den Nationen, sondern zu den verlorenen Schafen. Dann sagt er in Vers 18, Ihr werdet vor Statthalter und Könige geführt werden, um meinetwillen ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Doch müssen sie zu den Nationen gehen. Und dann die Rede ist hier von Verfolgung und Flucht. Und als er sie an sie ihre Mission geschickt haben, waren sie gar nicht verfolgt, im Gegenteil. Und sie haben nicht flüchten müssen, sie sind zurückgekommen. Sie sind wie Kälber, die ausgelassen werden vom Stall im Frühling. Die sind herumgehüpft und gesprungen. Und meine Güte, Herr, du hättest den Dämon sehen sollen. Ich sah nichts als Ellbogen und Staub, als er sich davon machte. Sie waren begeistert. Flucht! Der Teufel war in der Flucht vor diesen Leuten und nicht so und so. Die sagen, der weiß gar nicht, was er schreibt hier. Vers 23. Wenn sie euch aber verfolgen in diese Stadt, flieht in die andere, denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Und der Begriff Realized Eschatology, Leute wie Albert Schweitzer oder Bultmann oder Dodd und andere, behaupten, schau mal, die Apostel erwarteten die Wiederkunft Christi zu ihrer Lebzeit. Sie würden nicht einmal fertig sein mit der Evangelisierung Israels und der Herr würde kommen. Und schau mal, der Herr ist nicht gekommen. Das ist der Beweis dafür, dass diese Apostel einfach in eigener Inspiration so viele Wunschdenken als Prophetie in der Bibel niedergeschrieben haben. Und ich möchte euch sagen, das sind die gängige Haltung der Theologen, auch in Salzburg heute und in anderen Universitäten. Es wird einfach so hingenommen, naja, die Apostel haben diese Erwartungen gehabt, sie haben sich halt nicht erfüllt. Und welche Ergebnisse das hat für die Inspiration der Bibel? Naja. Was sagen wir dazu? Ja, ich glaube, wir sollen diese Probleme ins Gesicht anschauen und ins Gesicht schauen und den Text genauer anschauen und etwas dazu sagen. Man, dies sind wirklich namhafte Leute, die ich gerade genannt habe, die einen großen Teil ihres Werkes gewidmet haben, diese Thesen zu vorsehen. Was sollen wir dazu sagen? Zunächst sage ich, wenn ich diese Text lese, bin ich nicht davon überzeugt, dass er all diese Dinge zu einem Anlass gesehen hat. Gesagt hat. Viele dieser Aussagen, wenn man die anderen Evangelien liest, sind zu verschiedenen Anlässen gesagt worden. Matthäus zieht Material zusammen, das ein Thema behandelt, wie ich. Ich habe in meinem Apple Macintosh 41 Megabyte Texte und Bibel und Vorträge und Briefe und alles mögliche, Artikel, die ich geschrieben habe und Entwürfe und Pläne, die ich nie ausgeführt habe und all diese ganzen Megabytes da drinnen gespeichert. Und wenn ich überlege, etwas einmal zu sagen zu irgendeinem Anlass irgendwo, es kann sein, dass ich Haufen Cutting and Pasting tue, dass ich einen Haufen kopiere aus einem Vortrag und aus einem anderen Artikel und ich sammle es zusammen für den Anlass, zu dem ich gerade spreche. Das ist so, dass die Schreiber der Bibel auch die verschiedenen Reden des Herrn Jesus, so wie ich meine, zumindest an dieser Stelle, zusammengebracht haben, um ein Thema zu erläutern, die ihnen wichtig war bei der Verfassung des Berichts. Und zweitens, würden wir der Bibel und der Apostel vielleicht ein bisschen einen Vertrauensvorschuss geben? Und zumindest, wie wir tun vor dem Gericht, er ist schuldlos, bis wir bewiesen haben, dass er schuldig ist. Ein bisschen einen Vertrauensvorschuss, dann beim genaueren Lesen würden alle diese Probleme sich lösen. Und das wollen wir jetzt anschauen. Beachte hier die Struktur. Am Ende von jedem Abschnitt, wie hier gezeichnet, kommt eine wahrlich, ich sage euch, Aussage. Und somit, wie ich meine, zeigt uns Matthäus, dass er diese Rede des Herrn aufgebaut hat in drei Teilen. Zuerst die Frage des Anliegens des Herrn, die Apostel werden ausgewählt und mit Vollmacht versehen, ihnen wird Vollmacht übertragen. Sie bekommen Anweisungen für ihren Dienst, für ihre bevorstehende Mission. Und dann lesen wir in Vers 15, wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jene Stadt. Wahrlich, ich sage euch. Und dann die Rede von noch mehr Anweisungen, wie man umgeht, wenn man verfolgt wird, um des Evangeliums willen. Dann Vers 23. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Dann ein längerer Abschnitt, dass wir nicht uns Sorgen machen sollen, wir brauchen uns nicht fürchten, wir haben einen Gott im Himmel, der besorgt ist um uns und so weiter. Die ganze Problematik der Entzweiung wegen der Wahrheit des Evangeliums. Und dann lesen wir am Ende des Abschnitts, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Manche von uns haben gelernt, aufzuhorchen, wenn wir diese Worte lesen. Wahrlich, wahrlich, sage ich euch. Vielleicht der Bibelvers, der maßgeblich war bei deiner Bekehrung, war einer dieser wahrlich Bibelverse von Johannes Evangelium. Zum Beispiel, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das war ein Stilmittel des Herrn, die Wichtigkeit einer Äußerung zu unterstreichen, es eindringlich zu formulieren. In unserer deutschen Sprache vielleicht die Herder-Übersetzung übersetzt dieses Wort am besten. Sagt, Amen, Amen, sage ich euch. Es ist eine Bekräftigung, eine Aussage sondergleichen. Wahrlich, lebe im Hinblick auf den Tag des großen Gerichtes, Vers 15, wahrlich, eure Arbeit soll geschehen im Hinblick auf die kommende Wiederkunft des Herrn. Wahrlich, Vers 42, ihr sollt arbeiten im Hinblick auf die Wirklichkeit der zukünftigen Belohnung. Und wenn man diesen Text so unterteilt, und man sieht, okay, der Text ist eine Rede, der hat drei Abschnitte, dann wirst du sehen, der Text behandelt drei verschiedene Zeitepochen. Schauen wir zunächst Absatz 13 an, Kapitel 9, Vers 35 bis 10, 15. Und du siehst hier bestimmte Anweisungen an des Herrn Gesandten für eine bestimmte Mission. Die Apostel sollten nur zu den verlorenen Schafen Israels gehen. Sie sollen Heilungen tun, sie sollen Dämonen austreiben, Auferweckungen, sie sollten die Botschaft verkündigen, sie brauchten sich nicht ums Geld oder Unterkunft zu sorgen, sie waren halt Beamten des Königs. Und sie gingen in der Vollmacht des Königs zu seinen Untertanen. Das ist sehr, sehr wichtig zu betonen. Im ersten Absatz, Jesus präsentiert sich als der rechtmäßige Thronfolger Davids. Er ist der König. Und sie predigen was? Das Reich der Himmel ist jetzt euch nahe gekommen. Wir repräsentieren den König. Und als der Königsbeamte, brauchen Sie überlegen, wie viel Sie zahlen für Unterkunft? Nein. Wie war das in alten Österreich? Wenn ein Bote des Kaisers unterwegs war durch die Provinzen, musste er überlegen, ob er sein Visakart mit hatte oder wie er das Ganze bezahlt. Selbstverständlich, wenn der Bote im Auftrag des Königs und mit seiner Beglaubigung unterwegs ist, mit einem versiegelten Brief an irgendein Gouverneur oder ein General in irgendeiner Provinz, selbstverständlich das Volk aus Solidarität und Loyalität gegenüber dem König kam für die Unkosten auf. Und so, sie sind so gesandt. Und Leute, die Jünger gehen dahin, sie binden einen Esel los, Und die Leute sagen, was machst du da mit deinem, meinem Esel? Und der Beamte des Königs sagt, der König braucht das, Entschuldigung. Oh, okay. Okay. Ganz bestimmte Situation. Und wenn man weiterliest, in diese Parallelstelle in Lukas Evangelium, Kapitel 9, gibt er die gleiche Anweisungen für den kurzfristigen Dienst. Aber in Lukas 22, Vers 35, vielleicht sollten wir das anschauen. Lesen wir etwas anders. 22, Vers 35. Und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und ohne Tasche und Sandalen sandte, mangelt es euch wohl etwas? Sie aber sagten nichts. Er sprach nun zu ihnen, aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehmet sie. Und ebenso eine Tasche. Und wer nicht hat, verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Er ist unter den Gesetzlosen oder Kriminellen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Verlindung. Sie aber sprachen, Herr, wir haben zwei Schwerter, sagte sie, genug. Gut. Ihr seid nicht mehr Beamten des Königs. Der König ist der Verworfene jetzt. Ich bin ein Krimineller jetzt im Land. Die haben schon Kopfgeld bezahlt. Und ihr werdet in Zukunft als kriminelle Elemente gerechnet werden. Und ihr braucht jetzt um euch selbst Sorgen. So die Anweisungen von Kapitel 10 wurden widerrufen. Und wir sehen, diese Anweisungen betrafen eine bestimmte Mission. Bestimmte Städte, jüdische Städte, werden gewarnt vor dem, oder bekommen die Botschaft, dass das kommende Reich bald aufbricht unter ihnen. Und ihnen erwartet ein schweres Gericht, wenn sie die Boten des Herrn verwerfen. Absatz 14, Kapitel 10, Vers 16 bis 23, behandelt eine ganz andere Zeit und deswegen die scheinbare Widersprüche. Anweisungen für die Gesandten nach der Verwerfung des Herrn. Beachte hier, die Situation ist ganz verändert. Es ist gefährlich. Sie werden draußen geschickt als Schafe unter Wölfe. Sie gehen nicht zu den verlorenen Schafen, sie sind jetzt die Schafe. Wehrlose, hilflose Menschen ausgesandt unter die Schafe. Und beachte diese Zeitangabe. Das, was er jetzt beschreibt, diese Evangelisierung und diese Verwerfung seitens der Juden, dauert an bis zur Ankunft des Herrn. Wenn du siehst hier, wie die Boten verworfen werden von den Juden, werden in den Synagogen gegeißelt, dann erscheinen vor Königen den Nationen zum Zeugnis, wie sie, Vers 19 und 20, in der Vollmacht des Geistes sprechen. Und die Leute, die Könige und die Statthalter, wundern sich, woher haben diese Männer ihre Weisheit, dass sie so predigen können. Sie sind doch nie an einer Uni gewesen. Dann sieht man, dieser Abschnitt ist tatsächlich erfüllt worden in der Apostelgeschichte. Nicht in dieser ersten Mission des Herrn, aber hier ist eine Beschreibung der Apostelgeschichte sondergleichen. So knapp und bündig, das, was wir kapitellang da lesen. Und die Evangelisation der Juden dauert bis heute an. Kapitel 15 aber behandelt einen ähnlichen, aber anderen Themenkreis. Hier sind allgemeine Anweisungen für die Gesandten des Herrn bis zur Zeit ihrer Belohnung. Beachte, in alle diese drei Abschnitte wird Vollmacht der Gesandten verliehen in erster Linie, um anderen zu helfen, zum Glauben zu kommen. Anderen zu helfen, zurückzukehren, aus ihren Schafen, zurück zu dem Hirten und Bischof ihrer Seele. Und so, wenn ich zurückblicke über Kapitel 8, 9 und 10, ich sehe hier einen Prozess. Irgendwie das große Blick ist, dass der König kommt und er predigt sein Evangelium. Und sein Wirken ist ein Evangelium in sich. Menschen werden gläubig und geheilt. Sie glauben das Evangelium. Und dann Kapitel 9. Und am Ende des 8. Kapitels werden sie gerufen in die Jüngerschaft. Und sie lernen dem Herrn nachzufolgen. Und hier in Kapitel 10, sie empfangen Vollmacht, das Evangelium zu verkündigen, auch an andere, und ihnen zu helfen, zu diesem Hirten ihrer Seele zu kommen. Ist es nicht eine logische Reihenfolge? Ist es nicht interessant, wie Matthäus die Geschichten so ordnet, dass er dieses Thema uns rüberbringt? So, was ich habe zu sagen heute Morgen, ist nicht an die Ältesten der Gemeinde, sondern es ist eine viel breitere Vollmacht, von der ich rede, als die Vollmacht, eine Gemeinde zu leiten. Wir reden hier von Vollmacht im Hinblick auf die Verkündigung des Evangeliums, Vollmacht im Hinblick auf unser Zeugnis in unserer Familie und Umgebung. Keiner von uns heute Morgen ist mit apostolischer Vollmacht ausgerüstet. Ich gehe nicht umher in ein paar Unterwäsche und erwarte, dass wenn er nicht länger auszuhalten ist, dass jemand mir eine zweite schenkt. Ich gehe nicht irgendwo und sage, aha, das ist dieses Mercedes, brauchen wir für unser Werk. So ich steige ins Mercedes und fahre davon. Die Leute sagen, was machst du da? Ich sage, ja, der König braucht das. Wir sind einfach nicht in die gleiche Situation als die Boten des Königs damals. Es kann wohl sein, dass der Herr dein König, dessen Untertan du bist, dein Esel, dein Leitace in seinen Dienst presst. Er hat die Macht dazu, denn du hast dich zu seinem Untertan erklärt. Aber wir gehen nicht einfach in die Gesellschaft hinein, um ihr Wagen und so weiter in den Dienst zu pressen. Wir leben in einer anderen Zeit, aber wir haben Lektionen hier zu lernen, Prinzipien über die Vollmacht, die der Herr uns gibt, die, wie der Text schon sagt, weit über die Tage der Apostel hinausgehen. Reden wir ein paar Minuten über den Dienst in der Vollmacht des Herrn. Wir schütteln wohl keinen Staub von unseren Sandalen ab. Das war schon eine grafische Sache, gell? Predigst das Evangelium, die Leute wollen nichts wissen. Du gehst draußen und du mit deinem Birkenstock und du. Ich will nicht einmal den Staub von diesem dreckigen, den hochgeweihten Staat haben auf meinen Sandalen. Das war irgendwie für die Juden sehr verständlich. Das war ein prophetischer Geste. Das tun wir halt nicht. Aber Vers 40. Wer euch aufnimmt, nicht, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Vers 14. Wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als jener Stadt. Wir sind nicht Apostel, Geschwister, aber wir haben ihre inspirierte Schriften. Apostolische Vollmacht ist heute nicht verkörpert in einem Mann. Apostolische Vollmacht ist heute verkörpert in einem Buch. Und wirkliche geistige Vollmacht wohnt nicht in einem Mann, in einer Frau, sondern ist das Ergebnis von deren Umgang mit diesem Gott und mit diesem Buch. Und da ich die inspirierte Schriften der apostolischen Schreiber habe, Gottes Wort in meinem Mund, gesprochen in seinem Sinn, wird Gottes Wort zu den Hörern. Redest du zu deiner Nachbarin? Ihr tut ein bisschen Heugasteln über den Zaun plaudern und ihr redet über Jesus und ihr trinkt einen Kaffee zusammen und dann du hast eine Chance und du erklärst sie ihr, wie sie Jesus erkennen kann. Und sie sagte, das Ganze interessiert mich nicht. Ich will mit Gott überhaupt nichts zu tun. Ich habe meinen Garten, ich habe mein Haus, ich habe meine Kinder und er wird einfach mit mir verantwortlich einverstanden sein müssen und zufrieden sein müssen, denn ich habe so viel Arbeit, ich habe keine Zeit für diesen Blödsinn. Sie verwirft dein Wort. Ich möchte dir was sagen. Wenn du ihr wirklich das Evangelium gesagt hast, im Auftrag Gottes, hat sie dich nicht verworfen, sondern Jesus und den, der ihn gesandt hat. Ich finde es faszinierend, wie Paulus redet zu den Thessalonikern. Ich hoffe, dass diese Worte wirklich tief in unser Herzen hineindringen heute Morgen. Die würden uns verändern. Kapitel 2, Vers 13. Und darum danken auch wir, das ist Silvanus und Timotheus und Paulus, Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfängt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Ich bin so froh und ich danke Gott, dass als ihr uns hörtet, ihr habt nicht gedacht, das sind gescheite Burschen, die gut reden können. Der hat einen guten Schmäh drauf. Er versteht die Philosophen und kann sie widerlegen. Er ist ein großer Orator oder Redner. Nein. Ihr habt irgendwie vernommen, das, was wir euch sagen, ist Gottes Wort an euch. Versteht mich nicht falsch. Ich meine nicht, dass ein Vortrag in Hotel Schaffenrath oder ein Gespräch über den Zaun in deinem Garten ist der Jesaja, der das unveränderliche, ewige Wort Gottes niederschreibt. Was ich aber sagen will, wenn wir im Sinne Gottes sein inspiriertes Wort nehmen und zu anderen Menschen sagen, Freunde, das ist Gottes Wort an Sie. Würden wir das einmal glauben, würde das unser ganzes Denken über Evangelisation ändern. Es hat mein Denken geändert. Ich kann meine Zeit der Fruchtbarkeit in Evangelisation zurückverfolgen auf einen Abend in Mattighofen, wo ich irgendwie nicht sicher war, ob der Herr mich da unter diesen Bauersleuten benutzen könnte oder nicht. Und auf einmal unterwegs ist mir der Vers im Sinn gekommen, 1. Petrus 1, 11, wo er redet von dem Evangelium, das gepredigt wurde durch die Kraft, die aus der Höhe gekommen ist. Die Kraft des Geistes, die aus der Höhe gekommen ist. Wer hat das geschrieben? Petrus, der Prediger zu Pfingsten. Der hat das verstanden. Die Kraft kam aus der Höhe und er predigte und 3000 Leute bekehrten sich. Aber er redet hier allgemein von Menschen, die predigten das Wort Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes, der aus der Höhe kam. Und an diesen Abenden begann etwas Neues in meinem Dienst. Ich begann wirklich zu glauben, Gott würde mich benutzen. Und er hat mich wirklich benutzt. Ich bin nicht der Begabteste, wer weiß ich. Aber eine wirkliche Veränderung ist in der Zeit eingetreten in meinem Dienst. Noch einen Vers dazu von Paulus. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 18. Ob du in Hotel Schaffenrath stehst oder in deiner Küche über eine Tasse Kaffee, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist interessant. Jesus am Kreuz, was war das? Das war Gottes verzweifelnder Versuch, wo Gott bis aufs Äußerste ging und Gott war in Christus und versuchte die ganze Welt mit sich zu versöhnen. Und heute Abend in Hotel Schaffenrad, heute Morgen um 10 bei unserer Kaffeepause in der Küche, es ist Gott wiederum. In mir und in dir, der plädiert an die Menschen, jetzt, Jesus ist gestorben, lasst euch versöhnen mit Gott. Legt eure Waffen nieder und kommt ins Reine mit ihm. Glaubst du das? Dass Gott durch dich sprechen kann? Ich glaube, sehr wenige von uns glauben das. Wirklich. Aber das ist, was die Heilige Schrift sagt. Lassen wir uns hier korrigieren. Und dann zunächst der Dienst in der Vollmacht des Herrn. Jetzt die Behandlung des Gesandten des Herrn. Vers 16, eine gemischte Metapher. Meine Englischprofessorin sagte mir, ich dürfte nie so schreiben. Sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfen. So seid nun klug wie die Schlangen. Und einfältig wie die Tauben. Gell? Der, in einem Satz hat er Schafe unter Wölfen und Schlangen auf einmal, fügt er hinzu. Und ein bisschen Gewürz braucht er, ein Taube oder zwei. Wahnsinn, was für ein verwirrender Satz. Jesus bekommt ein Fünfer auf Deutsch. Aber, was er sagt, ist sehr, sehr wichtig. Wissen nicht, wie...
Entschuldigung,
ich bin auch nicht zu Max. Ah ja, gut, Sir. Wissen nicht, wie die Apostel 1, die kamen als Beamten des Königs. Jetzt ist der König verworfen. Und die Welt hat sich gegen Jesus gestellt. Hier in diesem Zusammenhang die jüdische Welt. Okay, das ist dieser zweite Abschnitt. Und sie werden ausgesandt wie Schafe mitten unter gefährliche Wölfe. Schafe sind wehrlos, hilflos, in Gefahr. Aber nicht ganz hilflos. Wir haben im Gegensatz zu einem Schaf Klugheit. Und das müssen wir wirklich einsetzen. Klugheit. Aber die Schlange ist klug, aber geh nicht so weit mit dieser Metapher. Du kommst dann so weit, dass du denkst, wie listig die Schlange ist. Bevor du so weit bist in deinem Denken, dann korrigiert er dich. Aber einfältig wie die Tauben. Gell? Bisschen Schlangen und Taubenblut sollten wir in uns haben. Das heißt klug, aber nicht Klugheit, wie Klugheit in dieser Welt praktiziert wird. Ich möchte reden über Klugheit. Ganz kurz, es fällt mir ein. Oft habe ich Christen erlebt, die einfach unweise waren. Sie meinten bei einem Vorstellungsgespräch, bei einem Job, sie müssten alles über sich sagen. Dinge sagen, die Interesse des zukünftigen Chefs an sie mindern. Du brauchst nicht alles sagen. Ist nicht erforderlich, dass du deine ganze Geschichte und Lebenseinstellungen, all deine Lieblingshobbys und Privatangelegenheiten und Gemeindezugehörigkeit und all das präsentierst in einem Vorstellungsgespräch. Manche Christen sind einfach, sie meinen, sie sind schuldlos wie Tauben, aber er war so klug wie die Tauben auch. Wir müssen lernen, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit zu sagen. Wir sollen wissen alles, was wir sagen, wir sollen aber nicht alles sagen, was wir wissen. Das ist manche Christen, besonders in Zeiten der Verfolgung,
durch ihre Unklugheit sind sie draufgegangen. Vers 24. Erwarte nicht bessere Behandlung als dein Meister, der dich aussendet. Wenn der Herr verworfen wurde und du bist sein Sklave, erwarte als Sklave nicht bessere Behandlung wie der Herr. Wenn du ein junger Jesu bist, sollte es eigentlich dein Streben und dein Ziel sein, wie dein Meister zu sein. Erwarte nicht eine bessere Behandlung als er. Sie manche Christen, weil sie diese Dinge vergessen, sie kommen in Schwierigkeiten. Ich denke nicht so sehr an unsere Gesellschaft. Die Schwierigkeiten sind höchstens, dass man nicht befördert wird, weil man nicht mitmacht in verschiedenen Geschäftspraktiken, oder das ist irgendwie das Ärgste, was uns passiert hier, oder dass ein Zeitungsartikel über uns geschrieben wird, wenn wir entlassen werden vom Krankenhaus oder irgend so ein Schmarrn. Aber in anderen Ländern, in der Zeit, die hier beschrieben ist, es ging den Leuten um ihr Leben. Und es ist wirklich schwierig, wenn man in großen Schwierigkeiten gerät wegen dem Glauben, wenn man sich nicht darauf entsinnt, dass der Herr und seine Apostel und seine Vorgänger, die Propheten, genauso behandelt wurden. Dann unsere große Verantwortung, Verse 19 und 20. Wir brauchen nicht besorgt sein, ach, welche Argumente bringe ich? Zumindest in einer Krisensituation. Denn der Heilige Geist übernimmt die Verantwortung, uns zu helfen in den Krisensituationen, in der Verfolgung. Die Gegner der Apostel konnten das einfach nicht begreifen, wie diese Menschen, die offenbar in einer ungehobelten galiläischen Sprache, etwa wie, was weiß ich, ein großartiger Dialekt, irgendwie da mit Freimütigkeit vor diesen großen, erhabenen Herren geredet haben. Meistens, wenn der Großarl Junge kommt aus der Provinz nach Wien und redet zu dem hohen Herrn im Ministerium, der Herr Hofrat, Rat, Oberregierungsrat, dann beginnen sie zu stottern, sie kennen sich nicht mehr aus mit der Sprache, sie sind unbeholfen. Das ist irgendwie, wie es meistens ist. Die Leute, die weniger Ausbildung und weniger Führungserfahrung haben, werden unsicher im Gespräch mit solchen Leuten. Und hier waren diese Fischer aus Galiläa, die standen da auf ihren zwei hinteren Pfoten, und sie haben einfach den Leuten Brettel eben ins Gesicht mit einer so klaren Logik, und die konnten ihre Weisheit nicht widerstehen. Woher das? Ja, weil der Herr ihnen das Richtige gab, zu sagen in der Situation. Aber das ist wohl was anderes, als was wir häufig erleben. Jemand stellt uns eine Frage, zum Beispiel, aha, was mit dem armen Kongo-Neger, gell, der das Evangelium nie gehört hat? Und du sagst das erste Mal, ich weiß nicht. Ja, wenn es zum zweiten Mal gefragt wirst und du immer noch nicht weißt, dann bist du schuld. Das ist nicht der Schuld des Heiligen Geistes. Das ist dein Schuld, weil du nicht dich aufgemacht hast und hast die Sache erforscht und hast eine Antwort gefunden. Gut. Aber seid nicht besorgt. In der Krisensituation, Gott wird euch beistehen. Und wenn wir verfolgt werden, was tun wir? Oh, wir stehen gerade. Wir werden nicht fliehen. Wir stehen im Glauben. Wir sind tapfere Helden. Nein. Bisschen Klugheit ist angeboten. Die Schlange flüstert uns ein, fliehe. Wieso? Jesus sagt, wenn ihr verfolgt werdet in einer Stadt, fliehe in die andere. Wieso? Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Wir haben Wichtigeres zu tun, als tapfer dazustehen und zu tun, als ob wir große Glaubenshelden seien. Werden wir einmal verfolgt, ist es am besten, du packst deine Familie zusammen und fliehst so schnell, wie es geht. Wieso? weil es eine ganze Welt da draußen gibt, die braucht das Evangelium. Und es hilft die Welt nicht, wenn du im Gefängnis sitzt mit deiner Familie. Das ist eine Dummheit. Seht ihr, wie der Herr Jesus redet? Irgendwie etwas in mir will tapfer sein, will ein Held sein, will dastehen. Ja, wenn sie dich fangen und du bist eingesperrt und angewöhnt, dann sei tapfer. Aber sonst fliehe. Wie ich gesagt habe, einmal als Junge in der Schule habe ich nur einmal in eine Schlägerei verloren. Nur einmal. Ich bin ausgerutscht, als ich um die Ecke geflohen bin. Das stimmt nicht. Aber es ist ein guter Witz. Wir werden nicht fertig mit der Evangelisierung der Welt sein, bis der Herr zurückkommt. Und so, wir wollen nicht, wenn es nicht sein muss, gefangen werden. Beachte, ich meine, es ist ein bisschen nicht so lebensnah für euch heute. In dieser Demokratie, in dieser guten Situation, in der wir leben. Aber gestern sangen wir ein Lied von Bonhoeffer, von guten Mächten umgeben. Ja, aber wie ist Bonhoeffer verendet? Er war in den letzten Tagen des Krieges, ich glaube in Birkenwald, ist er dann exekutiert worden. Er war in der KZ ein paar Jahre, wegen seinem Glauben und seinem tapferen Zeugnis. Ja, aber er schreibt in Strophe 3, wenn es so sein muss, dann gut. Gut so. Aber wenn es nicht so sein muss, das ist noch besser. Aber dies sind Anweisungen für alle Zeit und wir werden vielleicht in der Zukunft auch sehen, wie praktisch diese Worte sind. Aber wenn wir einmal gefasst werden, sollen wir nicht uns fürchten, Vers 26, vor Verleumdung und Verschwörung. Das ist wirklich schwierig, Verleumdung, oder? Meine Güte, du stehst da vor den ganzen Leuten, verleumdet. Aber eines Tages, was geflüstert wurde in den Kammern, wird verkündigt von den Deckern. Gott wird uns rechtfertigen. Vor Verschwörung, Vers 28, vor Folterung und Hinrichtung, Vers 29 bis 30, fürchtet euch nicht, denn ihr seid so wertvoll vor Gott. Es sagt nicht, dass der Christ nicht vielleicht um seines Glaubens willen sterben musste. Das wird vorkommen und kommt immer wieder vor. Er sagt, weißt du, er sagt, kein Spatz wird zur Erde fallen ohne euer Vater. So billig ein Sperling ist, wertloses Ding, wenn man nach Preis rechnet. Es steht hier nicht, dass der Spatz nicht zu Boden fällt. Der Bub kommt mit seinen Steinschleuder und zielt genau und pum, Spatz fällt zu Boden. Der Straßenkehrer kommt herum und einfach ohne zu denken, kehrt er das kleine Lebewesen in den Graben und er wird dann, er ist verworfen und ein Abfall ist er geworden. Steht nicht, dass der Spatz nicht zu Boden fällt, aber er wird nicht zu Boden fallen, ohne euren Vater. Nicht sein Vater. Spatz hat keinen Vater, er hat seinen Schöpfer. Es ist unser Vater, aber unser, vergiss das nicht, okay? Es ist unser Vater, aber unser Vater ist selbst besorgt um die Sperlinge. Wir sind ihm so wichtig, dass er weiß, wie viele Haare wir an unserem Kopf haben. Bei manchen Gläubigen hat er wenige Arbeit da zu tun. Aber wir sind ihm so wichtig. Und das ist ein Grund, nicht zu fürchten. Egal in welche Situation ich komme, soll ich nicht vergessen, selbst die Haare meines Hauptes sind gezählt. Und der Gott, der bemerkt selbst, dass der Tod eines Sperlings, wie viel wertvoller bin ich diesem Gott, selbst wenn ich sterben muss. Vers 34 und folgendes. Pass auf, denn in diesen Krisenzeiten können manche Familienmitglieder gefährlich werden. Das hat man im Dritten Reich gesehen, das hat man immer wieder in der Geschichte gesehen. Ein Vorwurf gemacht, ich habe gehört vom Sektenreferat, ist, dass Gemeinden wie unsere in Zweien Familien. Meine Güte, ich finde, das ist das Längste, was ich gehört habe. Ich habe einen langen Brief geschrieben an diesen Sektenreferat, dass er mit mir arbeitet, eine Familie in Bayern zusammenzuhalten, wo die Frau von ganz wilden, rechtsgerichteten Katholiken aufgehust war gegen ihre Tochter. Ich habe gesagt, Herr Doktor, bitte hilf mir, wir können zusammen dieser Familie helfen. Das tut er nicht. Er weigert sich zu helfen. Aber dann, dann gegenüber anderen Leuten, er sagt, wir sind dafür verantwortlich. Aber wer ist verantwortlich? Jesus ist verantwortlich. Er kam nicht, um Frieden zu stiften. Er kam, um Frieden zu stiften, aber sie verwarfen ihn. Und das bedeutet, dass das Thema Jesus in Zweitmenschen. Na, es ist eine ganz falsche Sache, wenn eine Sekte irgendwie Machtansprüche über Menschen macht, die in Zweit ihr Familie, wo sie auf Habengut und blinde Gefolgschaft aus sind. Das ist was anderes. Wir reden hier aber von dem Thema Jesus in der Familie. Es kann wirklich eine Familie in Zweien. Aber wer Mutter oder Vater mehr liebt als Jesus, der ist nicht würdig, Christ genannt zu werden. Vielleicht ist es gut, dass wir beenden mit einer letzten Überlegung. Wir haben geredet über den Dienst in der Vollmacht des Herrn, die Behandlung des Gesandten und unsere große Verantwortung. Und jetzt wollen wir reden zum Schluss über den Blick des Gesandten des Herrn. Und das kann man zusammenfassen in diese drei wahrlich Statements. Vers 15, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet nicht mit den Städten Israels zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Wirken im Schatten des kommenden Gerichtes. Gehen wir zurück zum Gespräch mit der Nachbarin. Sie hat uns dein Zeugnis verworfen und somit das Wort Gottes verworfen. Eines Tages wird sie vor dem Gericht erscheinen müssen und da wird sie ein Flashback haben. Eines Tages, Audio, Video, wird sie dein Gesicht sehen und sie wird deine Worte hören. Es ist an mehreren Stellen in den Evangelien klar, dass Menschen vor Gericht als Zeugen aufberufen werden, um die Ungläubigen, die verwerfen den Herrn Jesus, zu belasten vor Gericht. Vielleicht wird sie deine Worte hören, wie du argumentiert hast im Gespräch, und sehen, wie töricht und notdürftig ihre eigenwilligen Antworten waren. Vom großen weißen Thron wird es Sodom und Gomorra erträglicher sein als für sie, denn sie hat wesentlich mehr über Gott verstanden, als du mit ihr geredet hast. Ich möchte dich fragen, jetzt glaubst du das, was ich gerade gesagt habe? Wenn du es nicht glaubst, dann hat es keinen Sinn zu evangelisieren. Überhaupt keinen Sinn. Wenn wir arbeiten in der Vollmacht des Herrn, ein Aspekt von dieser Vollmacht ist, dass wir arbeiten im Hinblick auf das kommende Gericht. Und unsere Worte sind deswegen so gewichtig und unsere Aufgabe von solcher Tragweite. Wie Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 5, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl offenbar werden, da wir den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Warum haben wir ein Anliegen, mit Menschen zu reden? Warum schneiden wir das Thema an, obwohl Menschen das manchmal nicht besprechen wollen? Verstehe mich nicht falsch, ich will nicht meinen, dass wir wie Zeugen Jehovas nur von einem Thema wissen, wie ein Geigerspieler, der nur eine Seite hat. Jesus, Jesus, Jesus. Das ist verrückt, ich werde verrückt, wenn ich solche Kleinkaliber Hirnkastel immer mit ihnen zu tun haben, dass sie nur wissen von einem Thema. Wir sollen von vielen Themen wissen. Und das wichtigste Thema ist unser Gesprächspartner. Seine Interessen, seine Person. Er ist wertvoll vor Gott. Er ist nicht bloß eine Seele, gerettet zu werden. Auf der anderen Seite, wir wollen lernen zu leben im Hinblick auf die immense Verantwortung, die wir haben und die gewaltigen Folgen für unsere Hörer. Zweites Prinzip, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Vers 23, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Wirken im Blick auf die baldige Ankunft des Menschensohnes. Angesichts der Tatsache, dass der Herr Jesus zu jeder Zeit kommen könnte, hüte dich davor, ewig auf einem harten Fleck zu ackern. Es gibt viele andere Menschen, die den Herrn brauchen. Wir haben andere Bekannten, es sind andere Dörfer. Und unsere Arbeit wird einmal abgeschnitten, verkürzt durch die Ankunft des Herrn. Ich habe Freunde, ich wünsche sehnlich, sie würden zum Glauben kommen. Ich verbringe immer wieder Zeit mit ihnen, weil ich sie sehr gerne habe als Freunde. Aber ich will nicht mein Leben beschränken auf einige wenige Leute, besonders wenn sie von Jesus nichts wissen wollen. Weil es andere Leute gibt, die Jesus brauchen. Das heißt nicht, dass ich berechnend bin bei meiner Freundschaft. Ich denke an einen meiner Tennispartner. Und ich spiele, ich habe ihm geschrieben, zu Neujahr, er schrieb mir zu Weihnachten, er schrieb es auf Englisch, although my way to Jesus is a long and winding road, er nimmt ein Linnenzitat, obwohl mein Weg zu Jesus eine lange und kurvenreiche Straße ist oder Pfad, ich hoffe, du bist noch mein Freund in 93. Ich schrieb zurück auf Englisch, Wolfgang, meine Liebe für dich ist weder von deinem Aufschlag noch von deinem Glauben an Jesus abhängig. Und es ist wirklich wahr. Und ich habe das Wort Liebe benutzt. Ich liebe ihn. Aber ich werde nicht meine ganze Zeit, ich bin sein Freund, ich werde immer wieder mit ihm sein. Und ich liebe ihn. Aber ich muss schauen, dass ich Zeit habe, auch für andere Leute, die das Evangelium nicht ablehnen. Es gibt andere Städte, andere Dörfer. Fliehe zum Nächsten, sagt er, denn deine Aufgabe wird nicht vorbei sein, bis der Herr kommt. Leben wir wirklich an der Schwelle der Ankunft des Herrn? Das ist ein Geheimnis eines Lebens in der Vollmacht des Herrn. Wenn wir nicht leben im Hinblick darauf, dass unsere Arbeit abgeschnitten werden könnte durch sein Kommen, dann fehlt ein gewaltiges Element. Drittens, Vers 42, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht, gewiss nicht, verlieren. Hättest du gerne den Lohn einer Propheten? Ich denke an Elisa und Elia, diese großen Männer, vor denen Könige sich fürchteten. Die haben Angst gehabt vor diesen Burschen. Die haben wirklich was getan. Die haben der ganzen Welt in der damaligen Zeit gezeigt, es gibt einen Gott im Himmel. Und er ist ein Gott, der interessiert ist an Moral und er greift ein in die Geschichte. Die werden wirklich eine große Belohnung haben für ihren tapferen Dienst. Hättest du gerne den Lohn eines Propheten? Du sagst, ich bin kein Prophet. Aber denk wiederum an Elia und Elise. Elia ging zu einer Witwe in Sarepta. Sie nahm Elia auf, gab ihm Speise und ein Dach über seinen Kopf für ein paar Jahre. Und was empfing sie? Eine gewaltige Belohnung. Oder Elise ging zu der Shunamiterin. Sie baute selbst eine Kammer für den Propheten. Und immer wenn er in der Gegend war, sie und ihr Ehemann haben ihn aufgenommen. Sie wollte Kinder kriegen. Sie war unfruchtbar. Und irgendwie die Kraft dieses Mannes und seiner Gebete, sie bekam einfach ein Kind. Wunderbar. Der Lohn eines Propheten. Der Text sagt hier, nimm den Propheten auf, kriegst du eine Prophetenbelohnung. Natürlich, der Zusammenhang hier ist Verfolgung. In Zeiten der Verfolgung, der Propheten ist unterwegs. Ganz gefährlich, einen Propheten zu behausen. Oder ein Gerechter, der auf der Flucht ist. Aber nimm den Propheten auf. Nimm den Gerechten auf. Und du wirst den Prophetenlohn empfangen. Aber selbst in unserer Zeit. Du hast deinen Dienst. Du redest zur Nachbarin über den Herrn Jesus. Du arbeitest auch in der Vollmacht des Herrn. Aber es gibt andere, die vielleicht einen größeren Dienst tun oder eine größere Begabung haben. Nehmt sie auf, beteiligt euch an ihren Dienst. Ihr empfängt einen Propheten, einen Gerechten, einen Evangelistenlohn. Selbst schreibt ihr in Vers 42, wenn jemand einen dieser geringen nur ein Becher kalten Wasser zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Das ist interessant. Ein Becher Leitungswasser, das ist nicht viel. Aber das getan, um des Herrn willen, im Namen eines Jüngers, du wirst deinen Lohn nie verlieren. So was wollen wir sagen heute? Ist uns die Vollmacht des Herrn delegiert? Wollen wir in diese Vollmacht wirken? Dann wir müssen einen Blick für die Gewichtigkeit unserer Worte haben und unserer Aufgabe. Im Hinblick auf das kommende Gericht, im Hinblick auf die Tragweite dessen, was wir tun, wir müssen das schätzen lernen. Zweitens, wir wollen einen Blick haben oder müssen einen Blick haben für die baldige Ankunft des Herrn. Und drittens, für die unvergängliche, unwiderrufliche Belohnung derer, die dem Herrn dienen. Soweit.